Liebe Gäste und Freunde, liebe Brüder und Schwestern und heute besonders liebe Dauborner Geschwister im Glauben, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus von Nazareth, dem Christus dieser Welt. In einer Zeit, in der sogar Präsidenten wichtige politische Leitlinien auf Twitter-Botschaften reduzieren, man Glückwünsche und Beileid per WhatsApp übermittelt und höchstens komplizierte Sachverhalte mal als Anhang einer Mail weitergeschickt werden, beschäftigen wir uns heute mit wenigen Zeilen eines Briefes. Der Prophet Jeremia hat ihn vor ca. 2600 Jahren aus Jerusalem an den Rest der Oberschicht, an die Priester, die Propheten, aber auch an die normalen Leute gesandt, die der babylonische König Nebukadnezar II. Von Jerusalem nach Babel hatte wegführen lassen. Um diesen Brieftext zu erfassen, müssen wir kurz zurückblicken auf die Situation, in der er geschrieben wurde. Im Jahre 597 vor Christus war Jerusalem für mehrere Wochen belagert worden. Der König wurde nach Babel deportiert. 10 Jahre später dann wurde die Stadt erobert, geplündert und zerstört, auch der Tempel aus der Zeit des Königs Salomo. Unvorstellbar großes Entsetzen, viel Gewalt, Vergewaltigungen, menschliches Leid waren damit verbunden. Denken wir an die Städte und Regionen, die im 21. Jahrhundert unter kriegerischen Eroberungen gelitten haben. Die Deportation der Jesiden aus dem Sinjar-Tal an der syrisch-irakischen Grenze, von jungen Frauen durch die Terrorgruppe Boko Haram im Norden Nigerias, von Menschen aus ihren Heimatstädten Aleppo und Idlib. Vermutlich haben wir gleich die passenden Bilder vor den inneren Augen. Egal wo es geschieht, der Kampf um eine Stadt, die Eroberung einer Stadt durch feindliche Truppen bringt entsetzliches Leid für die Zivilbevölkerung mit. Dieser König Nebukadnezar war ein kluger Mann. Nach der Eroberung zwang er das gesamte Königshaus, die Oberschicht, Gelehrte, Handwerker und andere Fachleute zur Umsiedlung. Die Strategie dafür war klar. Ist die Führungsschicht weit weg von zu Hause, werden sich die Stadt Jerusalem und der Staat Juda so schnell nicht wieder erholen. Es wird sobald keinen Plan für den Wiederaufbau geben, keine bedrohliche Machtkonkurrenz für die Vorherrschaft im Orient erwachsen. Nun sitzen die Weggeführten in Babylon fest, während der Prophet Jeremia mit einem kleinen Rest verstörter Menschen im zerstörten Jerusalem verbleibt. Auch die nach Babylon Verbannten sind trostlos, wie gelähmt, traumatisiert. Sie wissen nicht weiter und können ihr Entsetzen kaum bewältigen. Eine Perspektive für ihr Leben sehen sie nicht. Sie sind erfüllt vom Entsetzen über das Erlebte, von der Klage über ihr Schicksal und der Sehnsucht zurück nach Hause. Der Psalm 137 beschreibt das sehr plastisch. By the rivers of Babylon, an den Wassern von Babel saßen wir und weinten. In diese Situation hinein schreibt ihnen Jeremia, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Und später dann, ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe, Gedanken des Heils und nicht des Unheils, denn ich Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen. Und ich lasse mich von euch finden und wende euer Geschick und sammle euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Wir dürfen dankbar zur Kenntnis nehmen, dass sich das wirklich so ereignet hat. Aber was sollen nun wir hier heute auf den relativ bequemen Stühlen in unserem reichen Land mit diesem Text anfangen? Was hat das alles mit uns zu tun? Na gut, das sind tröstende Worte, aber naja, es gibt schon einige Leute, die Trost brauchen, wenn man drüber nachdenkt, jede Menge. Wenigstens in diesen Tagen denke ich da an eine ganz besondere Gruppe. Die Politiker in Bayern fühlen sich fast alle wieder als Gewinner, wie immer. Aber es gibt viele, deren berufliche Zukunft durch das Wahlergebnis krachend zu Ende gegangen ist. Der Stuhl im Landtag ist weg, wie bei dem Spiel Die Reise nach Babel, nach Jerusalem. Also, Sie wissen schon. Solche Leute brauchen Trost. Am nächsten Sonntag wird es hier in Hessen nicht ganz anders sein. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Wahlgewinner Trost brauchen werden, wenn sie bei den Koalitionsverhandlungen ihre Ziele nicht durchsetzen können. Mich beeindruckt dieser Brief von Jeremia und ich behaupte, dass wir seine Trostworte durchaus auch auf uns heute beziehen können, auf unseren Glauben. Gott spricht zu den Betroffenen: Ich bin für euch. Natürlich werden sich die Verbannten gefragt haben: Wie konnte Gott das zulassen? Warum denn wir? Wo war Gott, als uns das alles passierte? Die immer wieder gestellte große Frage des Glaubens: Wo war Gott? Für uns heute ist schwer zu verstehen, dass die Verbannten meinten, Gott sei ausschließlich in seinem Heiligtum in Jerusalem zu finden. Aber Jeremia weitet ihr Gottes Bild in diesem Brief und sagt: Gott ist doch da, bei euch in Babylon, in dieser vermeintlich so gottlosen Stadt. Er ist ein Gott, der mit euch mitgeht, ein Gott, der euch anschaut. Und das Volk Israel hat das immer wieder durchbuchstabiert. Zuerst meinte es, Gott in der Bundeslade bei sich zu haben auf dem Weg durch die Wüste. Später war es zentrale Botschaft, Gott im Tempel in Jerusalem anzubeten, zu verehren. Jetzt musste es lernen, dass auch in der Verbannung Gott an jedem Ort der Erde da ist, wohin auch immer das Volk verstreut werden würde. Dieser Gedanke wurde für Israel überlebenswichtig. Im Jahr 70 nach Christus wiederholte sich die Geschichte unter der Herrschaft der Römer. Im Ergebnis wurde das ganze Volk Gottes in alle Welt vertrieben. Dass Gott mitging nach Osteuropa, Äthiopien, Indien, das war entscheidend für den Glauben des Judentums. Und noch vor weniger als 80 Jahren gab es noch viel umfangreichere Deportationen, typisch deutsch, gründlich organisiert. So unglaublich es klingt, es gibt einige Zeugnisse von deportierten Juden, die in den Todeslagern die Kraft dieser Trostworte erfahren haben. Er ist ein Gott, der mit euch mitgeht, ein Gott, der euch anschaut. Das ist entscheidend auch für uns Christen. Du kannst Gott an jedem Ort finden, besonders da, wo du Kranke besuchst und Gefangene, wo du dich um Obdachlose kümmerst und Hungrigen zu essen gibst. So sagt es Jesus im Matthäusevangelium: Da findest du Gott. Aber in der akuten Situation, wo war Gott in der Katastrophe? Auch wir Christinnen und Christen sind ja immer wieder umgetrieben von dieser Frage, wie kann Gott das zulassen? Diese Frage stellt sich einfach. Auch jetzt gerade wieder angesichts von Erdbeben, Überschwemmungen, Ebola und verhungernden Menschen in den Dürregebieten der Erde. Wo sind Gottes Engel in solchen Katastrophen? Wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Auch wenn ich diese Frage jetzt hier nicht beantworten kann, ich bin überzeugt, dass Gott das Leid nicht will. Gott straft nicht durch Katastrophen, aber Gott begleitet Menschen, die Katastrophen erleiden müssen, durch eine Welt, die, wie wir sagen, unerlöst ist. Erst in der Zukunft, so lesen wir im Buch der Offenbarung, werden alle Tränen abgewischt sein und Not und Leid und Geschrei ein Ende haben. Diese Welt ist geprägt von Naturkatastrophen und menschengemachten Katastrophen, aber in ihnen ist die Spur der Liebe und Begleitung Gottes erkennbar. Das ist ein erster Aspekt von Trost. Gott lässt sich finden, auch mitten in Leid und Not. Jeremia schreibt eine unerwartet praktische Ermutigung. Findet euch da ein, wo ihr seid, pflanzt Bäume, baut Häuser, gründet Familien. Wahrscheinlich war das nicht der Trost, den die Verbannten hören wollten. Schon wieder nervt dieser Jeremia. Und tatsächlich könnte der jetzt schreiben: Ich hab's euch doch vorhergesagt. Während seiner ganzen Laufbahn als Prophet war er zutiefst unbeliebt. Er war mehr als nur eine Spaßbremse. Was er ansagte, wäre vor 75 Jahren in Deutschland als Wehrkraftzersetzung mit dem Tode bestraft worden. Er hatte immer wieder dazu gedrängt, zu kapitulieren, um die Menschen, die in Jerusalem lebten, vor dem Schlimmsten zu schützen. Die Verantwortlichen wollten ihn deshalb in einer Zisterne umbringen. Aber Jeremia ist hier nicht rechthaberisch in seinem Brief. Er schaut nicht zurück, sondern blickt in die Zukunft. Und er ruft dazu auf, schon die Gegenwart mutig zu ergreifen. Ihr schafft das. Auch wenn es euch schlecht geht, verzagt nicht. Macht einfach das, was gerade möglich ist. Lasst euch nicht einflüstern, wie schlimm alles ist, sondern seid pragmatisch. Ja, auch Pragmatismus kann manchmal tröstlich sein. Ich kenne das aus den Erzählungen meiner Oma und meiner Mutter über die Trümmerfrauen in Berlin. Die Toten begraben, aufräumen, für die Lebenden sorgen. Das hat schon mal viel geholfen. Nicht lethargisch in die Starre des Nichtstuns verfallen. Hab Gottvertrauen im Leben und im Sterben. Auch da, wo du versagt hast, wo Schuld im Raum bleibt, bleibt dein Leben sinnvoll vor Gott. In der Ermutigung, der Stadt Bestes zu suchen, ist der Brief natürlich auch politisch. Oder vielleicht doch nicht. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie, ist das nur zusammenhängend gemeint? Suchet der Stadt Bestes, indem ihr für sie betet? Für mich gilt bei diesem Satz sowohl als auch. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Aber was ist denn das Beste für unseren Ort, unsere Gemeinde, unsere Stadt, unser Bundesland? Liebende glauben oft, für Geliebte sei das Beste gerade gut genug. Und bei den Wahlen, wir können das jeden Tag lesen, gibt es einen Überbietungswettbewerb, wer am meisten Bestes umsetzen will. Mit dieser Aufforderung ist mehr gemeint, als Mitglied im Dorfverschönerungsverein zu werden. Aber warum nicht auch das? Pflegt eure Häuser, fegt die Straßen, macht alles so schön wie möglich. Das Überraschendste an diesem Satz ist für mich, dass er nicht an die Zurückgebliebenen gerichtet ist, an die Jerusalemer Trümmerfrauen zum Beispiel, Er spricht die unfreiwillig nach Babel Abgeführten an, die Deportierten, die, die jetzt dort leben. Nehmt den Ort, wo ihr jetzt lebt, als neue Heimat an. Gründet Familien, baut Häuser, pflanzt Bäume. Das ist ja auch ein Programm zur Integration. Es ist eine Ermutigung zum Zusammenleben in einer Stadt, in einer Gemeinde. Beheimatet euch, die ihr hergekommen seid. Und die ihr von hier stammt, heißt sie willkommen, die Fremden. Ja, heiratet sie, ermutigt sie, Häuser zu bauen und Familien zu gründen. Das ist ein zweiter Aspekt von Trost. Auch wenn du alles verlierst, kannst du dich neu beheimaten an einem fremden Ort. Viele Flüchtlinge in aller Welt sehnen sich danach und viele haben es erfahren, auch viele Deutsche, die zwar nicht als Deportierte, aber als Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Zuhause finden mussten. Jeremia richtet den Blick in die Zukunft und er ermutigt zum kritischen Denken. Lasst euch nicht verführen, nicht durch Ideologien und nicht durch falsche Heilspropheten. Die Sehnsucht nach dem Alten, damals war es Geschichten aus dem alten Jerusalem, die wird gern genutzt für Revanchismus etwa. Wir holen uns unseren Besitz zurück. Da haben einige unserer Vorfahren einiges mitgemacht. Neben der Flucht vor Krieg oder aus Angst vor Verfolgung und der Deportation, der Wegführung, gibt es ja auch noch die Erfahrung der Vertreibung. Zum Beispiel die Vertreibung der Sudetendeutschen, die im Rahmen der sogenannten Beneš-Dekrete nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei als Staatsfeinde bezeichnet und ausgebürgert wurden. Allein dieser Konflikt beinhaltet viel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da war nichts mit Feindesliebe. Es hat lange gedauert, bis es in Deutschland nicht mehr hieß, das holen wir uns zurück. Die Sehnsucht nach dem damals wird gern genutzt zur Abgrenzung. Hier sind wir und da sind die. Oder für Ideologie. Hier sind die wahren Helden, die echten, die besten. Trost kann also auch Ermahnung sein, sich nicht hinreißen zu lassen vor solchen Einflüsterungen. Und Jeremia macht Hoffnung, dass auch alles wieder ganz anders werden kann. Seid offen dafür. Am Ende des Briefes sagt Jeremia, Gott wird doch nicht auf Dauer zornig bleiben, er hat gute Gedanken für euch. Da ist ein Hoffnungsschimmer. Es kann anders werden, ja, es wird anders werden. Habt Geduld. Es gibt Wege in die Zukunft, auch wenn die sich nicht jetzt machen lässt, wie uns einige Wahlplakate motivieren. Darum geht es, denke ich, auch in den dunkelsten Stunden die Zuversicht zu behalten, dass Gott bei uns ist, dass es Wege in die Zukunft gibt. Und das bedeutet nicht Vertröstung im Sinne von Opium des Volkes. Ein dritter Aspekt von Trost ist also, nichts muss bleiben, wie es ist. Es gibt immer wieder Veränderungen im Leben, die uns durchaus überraschen können. Es zeigt sich, dass der tröstliche Charakter dieses Briefes die 2600 Jahre überdauert hat. Gott ist da, sagt Jeremia, auch wenn du im Moment nicht weiter weißt. Lass dich nicht irre machen in deinem Glauben. Dein Gottvertrauen wird dir helfen, die Herausforderungen deines Lebens zu bewältigen. Das ist Trost, den wir uns gegenseitig zusagen können. Getröstet werden heißt ja, jetzt so sein zu können, wie ich bin. Meinen Kummer, mein Leid sagen zu dürfen und nicht gleich zu hören. Reiß dich zusammen. Oder abgebügelt zu werden mit einem banalen. Ach, wird schon wieder. Trösten zu können ist eine wunderbare Chance. Trost ist ein sehr persönliches Geschehen, eine wunderbare Beziehungserfahrung. Und es ist gut, wenn wir ganz bei Trost sind und das füreinander möglich machen. Als Christinnen und Christen glauben wir an den Auferstandenen, nicht an einen Toten. Es ist eine Ermutigung zur radikalen Einmischung in die Welt. Der Gott Israels ist der Gott, zu dem Jesus Christus Abba, lieber Vater, gesagt hat. Deshalb können wir wagen, die Geschichte Israels zu teilen, den Trostbrief des Propheten auch als Trost für uns zu lesen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir manchmal müde sind von all dem Leid in der Welt und den Begegnungen mit Unrecht. Aber wir dürfen uns trösten lassen. Bei einem anderen Propheten, Jesaja, sagt Gott sogar: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott selbst tröstet also. Und das ist keine Vertröstung, sondern Ermutigung zum Leben mit all seinen Brüchen, allem Scheitern. Es ist immer wieder Gottes Trost, den wir weitergeben. Trost, der uns Kraft gibt, damit wir uns einmischen können in einer oft trostlosen Welt. Wir können ertragen, wie es ist, aber nichts muss bleiben, wie es ist. Wir können hinschauen auf all das Leid und doch ermutigt bleiben, dass sich etwas ändern kann. Ja, dass auch wir etwas ändern können und dass Gott diese Welt verändern will, bis eines Tages in Gottes Zukunft endlich alle Tränen abgewischt sind und Not, Leid, Geschrei und der Tod ein Ende haben. Amen. Und die Kraft des Heiligen Geistes, der stärker und mächtiger ist als alles, was wir verstehen und begreifen können, der stärke und tröste euch auf eurem Weg durch das Leben.